Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
In den Urlaub fahren, das ist ein Privileg und das wird inmitten einer Pandemie noch mal deutlicher, jetzt wo kaum mehr Reisen möglich sind. Im Sommer vielleicht wieder. Und so buchen die Ersten bereits ihren Urlaub für Juni, Juli, August und zahlen auch gerne mehr dafür, so hat es der Reisekonzern TUI erklärt. Die Durchschnittspreise sind 20% höher als im Vorpandemiesommer. Sicher gut für die angeschlagene Branche, aber das Reisen könnte so für einige noch mehr zum Privileg werden. Der Sommerurlaub und worauf sich der Konzern TUI einstellt nach einem weiteren Minusquartal, das ist ein Thema in dieser Sendung. Und der Zoll hat auch 2020 mehr illegale Beschäftigung aufgedeckt. Mein Name ist Sina Fründrich. Willkommen zur Wirtschaft am Mittag. Es fehlte an Lieferteilen. Im Frühjahr wurden viele Fabriken in Deutschland heruntergefahren, denn es konnte nicht weiter produziert werden. Es fehlte an Nachschub für Bauteile, weil andernorts Fabrikschließungen angeordnet wurden. Für den Welthandel bedeutete die Pandemie einen wesentlichen Dämpfer. Die deutschen Exporte brachen im gesamten Jahr um mehr als 9% ein. Das ist der stärkste Einbruch seit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Allerdings zum Jahresende, da sah es schon wieder anders aus. Mischa Erhardt über die Exportentwicklung im Pandemiejahr.
Es ist der stärkste Einbruch der deutschen Exporte seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise vor gut einem Jahrzehnt. Und dennoch, die von vielen erhoffte V-förmige Erholung der Wirtschaft, also ein zwar scharfer Einbruch aufgrund der Pandemie, dann aber auch eine vergleichsweise rasche Erholung, hat Schlimmeres verhindert in der deutschen Außenhandelsbilanz.
Die Nachricht von diesen Exportzahlen ist, dass wir wirklich in der zweiten Jahreshälfte einen richtig ordentlichen Aufschwung gesehen haben. Und das ist das Allerwichtigste. Dass das im Jahresvergleich natürlich noch nicht so doll ist, das war zu erwarten. Aber letztendlich haben uns die Exporte wirklich geholfen, dass wir diese Rezession im vierten Quartal verhindert haben.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Der scharfe Rückgang von Exporten und Importen ist dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 geschuldet, als die Nachfrage aus anderen Ländern einbrach und Lieferketten rissen, sodass Unternehmen nur eingeschränkt produzieren konnten. Besonders drastisch fiel der Rückgang des Außenhandels mit Großbritannien aus. Die deutschen Ausfuhren sind im vergangenen Jahr um über 15% eingebrochen. Jörg Zäuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, führt das auch auf den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union zurück und das zähe Ringen um ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich.
Die Unsicherheit das ganze letzte Jahr war ja hoch und dann kamen noch die Sonderumstände im Dezember dazu, als wir den kompletten Lockdown-Abriegelung des Kanals hatten rund um die Infektionszahlen in Großbritannien. Das wird sich 2021 auch nicht so wiederholen, aber auf niedrigerem Niveau stattfinden mit Großbritannien, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren.
Einen schlimmeren Absturz der Exporte wie auch der Importe verhindert hat unter anderem China. Das Land ist zum ersten Mal vor Frankreich auf den zweiten Platz der wichtigsten Abnehmer von Waren made in Germany aufgestiegen. Carsten Jeski.
Ohne China, ohne die Nachfrage aus Asien, würde die deutsche Exportwirtschaft nicht so gut dastehen, wie sie aktuell das tut.
Umgekehrt kamen auch die meisten Importe nach Deutschland aus der Volksrepublik. Wichtigster Handelspartner nach wie vor sind aber die USA. China und die Vereinigten Staaten dürften auch bei der Erholung des Außenhandels eine entscheidende Rolle spielen. Zum einen dürfte die chinesische Wirtschaft als Konjunkturlokomotive der Welt weiter stark wachsen. Zum anderen ist die Regierung in Washington gerade dabei, ein massives Konjunkturpaket aufzulegen. Beides dürfte den exportierenden Unternehmen hierzulande zugutekommen. Deswegen gehen Volkswirte davon aus, dass spätestens in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Erholung der Wirtschaft und des Außenhandels einsetzen sollte.
Die zweite Jahreshälfte wird dann deutlich besser. Im Moment sieht es ja so aus, dass die Impfungen einigermaßen ins dritte Quartal so abgeschlossen werden können, wie das geplant war,
sagt Jörg Zäuner. Allerdings könnte beispielsweise die Knappheit an Halbleitern die Exporte der deutschen Autobauer bremsen. Und natürlich könnte auch der Pandemieverlauf den optimistischen Prognosen einen Strich durch die Rechnung machen.
Die deutschen Unternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Waren und Dienstleistungen exportiert, Mischa Erhardt informierte. Und diesen Einbruch, den nehmen wir mit zu Konrad Busen, unserem Börsenreporter in Frankfurt am Main. Gestern haben wir neue Rekordstände an den Börsen gesehen. Wie sieht's denn heute aus?
Also für einen neuen Rekord beim DAX reicht es heute nicht, obwohl der Optimismus, der da eben in dem Beitrag angeklungen ist, sich natürlich hält. Und obwohl es bei den Exportdaten im Dezember ja auch ein klitzekleines Plus von 0,1% gegenüber November gab. Die meisten Volkswirte hier an der Börse hatten ein Minus erwartet. Trotzdem der DAX nach dem Rekord von gestern 0,5% heute im Minus bei im Moment 13.997 Punkten.
Der Bitcoin hatte ja gestern auch einen neuen Rekordstand erreicht, weil Tesla-Chef Elon Musk erklärt hatte, er will den Bitcoin künftig als Zahlungsmittel akzeptieren. Unter anderem das hat ja den Kurs nach oben getrieben. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, heute Morgen, am frühen Morgen ging es nochmal hoch für den Bitcoin bis auf deutlich über 48.000 Dollar. Also nochmal ein neuer Rekord. Der aktuelle Stand jetzt ist, ja, er pendelt so zwischen 46.000 und 47.000 Dollar. Timo Emden ist ein junger Analyst, der sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat. Ich habe ihn vor der Sendung in eine Videokonferenz gebeten und gefragt, Tesla akzeptiert Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel und Tesla investiert auch 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins. Ist das jetzt der Ritterschlag? Ist Bitcoin in den Kreis der seriösen Geldanlagen aufgenommen?
Ja, spätestens jetzt, würde ich sagen. Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht nur Tesla, sondern auch eben schon PayPal gewesen, welche hier in die Kryptobranche eingetreten sind. Aber mit Tesla ist jetzt wirklich nochmal ein namhaftes Unternehmen in die Tür der Kryptowährung eingetreten und das ist schon mehr als ein Ritterschlag. Vielleicht ist es wirklich ein Meilenstein, welcher gestern gelegt worden ist.
Ist es nicht auch einfach nur ein großer Zock vom Tesla-Chef Elon Musk, ein schneller Deal des Tesla-Chefs? Elon Musk hat vor kurzem einen Hashtag gesetzt, zusammen mit dem Wort Bitcoin, auf seinem Account bei Twitter. Daraufhin ist der Bitcoin-Kurs schon stark gestiegen. Elon Musk ist ja jemand, der um seine Macht und seine Wirkung wissen dürfte. Die nutzt er jetzt einfach aus, um zu spekulieren.
Ja, könnte man meinen. Ich würde sagen, dass Elon Musk hier seinen Mut erstmal beweist, auch seine Innovation, auch für neue Dinge, sein Unternehmergeist, auch für zum Beispiel jetzt eben die Kryptowährung. Das muss man schon ihm lassen, aber auf der anderen Seite auch selbstverständlich ein hohes Risiko, ein hohes Wertrisiko, Schwankungsrisiko, was er natürlich auch eingeht hinsichtlich der Bilanz. Wenn der Bitcoin morgen 20% weniger wert ist, was dann? Grundsätzlich glaube ich, dass es Wellen schlagen wird, auch hinsichtlich der Regulierungshüter. Man wird hier debattieren, man wird hier auch ein Ausrufezeichen setzen und sich fragen, ist das so in Ordnung? Können das andere Unternehmen jetzt auch noch machen? Welches Ausmaß wird das tatsächlich auch haben? Vielleicht sogar auch auf die globalen Finanzmärkte. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Dafür ist der Kryptomarkt wahrscheinlich noch zu klein. Aber ich glaube, dass eben jetzt hier wirklich ein neues Kapitel in der Welt von Kryptowährungen aufgeschlagen worden ist.
Trotzdem nochmal aus dem Blickwinkel, sage ich mal, eines traditionellen Börsenmenschen. Bitcoin ist eine virtuelle Erfindung, die sich Währung nennt, aber dahinter steckt kein sachlich begründeter Wert, etwa wie beim Euro, wo ja die wirtschaftliche Kraft und das politische Gewicht der Euro-Länder dahinter steht. Wie kann man in eine solche Kryptowährung seriös investieren?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich die Frage der Inflation, die sich Anleger aktuell stellen, natürlich auch vor dem Hintergrund des historischen Ausmaßes, was die Notenbanken, sprich EZB und FED, veranstalten. Das hat diverse Gründe, natürlich nicht zuletzt auch die Coronavirus-Pandemie, um hier auch der Konjunktur eben wieder auf die Beine zu helfen, selbstverständlich. Aber einer der wichtigsten, bedeutsamen Punkte ist mit Sicherheit eben die Deckelung der Menge auf 21 Einheiten, auf 21 Millionen Bitcoin. Da kann niemand mehr was dran rütteln, die sind fest limitiert. Und das ist vielleicht auch der entscheidende Faktor, wieso Elon Musk, wieso Tesla hier in ein digitales, in Anführungszeichen digitales Gold, also in ein hartes Asset investieren möchte.
Bitcoin, das neue Gold. Das war Timo Emden, unabhängiger Analyst für Kryptowährungen.
Kommen wir vom Bitcoin zu Grenke, dem Leasinganbieter. Dem wird ja Bilanzfälschung vorgeworfen. Und da ist jetzt gestern Vorstand Kindermann zurückgetreten. Was steckt denn dahinter?
Nach wie vor ist nicht viel mehr bekannt, als in der Pflichtmitteilung steht, die Grenke Leasing zu der Sache veröffentlicht hat. Vorstandsmitglied Kindermann habe den Aufsichtsrat darauf hingewiesen, dass es im Rahmen von Bilanzprüfungen zu, Zitat, kritischen vorläufigen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Compliance-Organisation und der internen Revision gekommen sei und dass die vorläufigen Bewertungen nach Abschluss der Prüfungen zu revidieren sein würden. Zitat Ende. Das Handelsblatt hat noch dazu geschrieben, mit dem Rücktritt des Vorstands Kindermann sei man der Finanzaufsicht BaFin zuvorgekommen. Die sei kurz davor gewesen, einen solchen Rücktritt zu fordern. Die Aktie von Grenke deswegen gestern rund 30% im Minus. Heute geht es noch mal ein weiteres Prozent nach unten.
Schauen wir auf Seconomy. Das dahinter stehen ja Mediamarkt und Saturn. Seconomy hat Daten für das erste Quartal vorgelegt. Wie wirken sich denn da die Schließungen aus?
Katastrophal. Es führt natürlich auch dazu, dass jegliche Form von Geschäftsausblick von dem Einzelhändler mit dicken Fragezeichen versehen ist, obwohl zuletzt die Online-Verkäufe von Mediamarkt und Saturn zugenommen haben. Den Löwenanteil vom Umsatz macht Seconomy nach wie vor mit seinen Läden, die jetzt geschlossen sind. Die Aktie rund 4% im Minus.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold zum Schluss.
Der Eurokurs, er steigt wieder, und zwar etwas über 1,21 Dollar auf im Moment 1,2105 Dollar bei den Staatsanleihen. Da überwogen heute die Kaufaufträge. Deswegen ist die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, leicht gestiegen auf minus 0,46%. Gold, die Feinunze im Moment bei 1.842,61 Dollar. Das ist ein Plus von 30,96 Dollar gegenüber gestern Mittag. Und in Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment 1.522,04 Euro.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Gibt es Lockerungen oder gibt es keine? Morgen beraten Bund und Länder. Für die Reisebranche ist klar, hier wird die Normalität noch etwas länger auf sich warten lassen. Der weltgrößte Reisekonzern TUI hat schon mehrfach staatliche Hilfe in Anspruch genommen. Und zum Jahresende ist TUI erneut in die roten Zahlen gerutscht. Alexander Budde berichtet.
Der weltgrößte Reisekonzern setzt auf das Prinzip Hoffnung. Zwar verbrannte die TUI durch den Zwangsstillstand im Monatsschnitt 300 Millionen Euro, doch das Management lobt sich. Immerhin sei es mit strenger Kostendisziplin und bei konstanten Wechselkursen gelungen, die Verluste durch laufende Kosten in erträglichen Grenzen zu halten. Fast 3 Millionen Buchungen für den Sommer zeugten von unbändiger Reiselust, allen Unsicherheiten zum Trotz, führt Firmenchef Fritz Jussen aus. Der Weltkonzern mit Sitz in Hannover hält seine Pressekonferenz in englischer Sprache ab.
People are sitting on the suitcases and are waiting. What opens first?
Immer neue Quarantäne- und Reiseauflagen im weltweiten Lockdown. Die Kanaren gehörten zu den wenigen noch erreichbaren Urlaubszielen. Der Konzern machte im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz von gerade noch 468 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es fast 4 Milliarden. Und verbuchte einen operativen Verlust von fast 699 Millionen Euro. Ende Januar hatte die TUI mit Aktionären, Banken und WSF ein drittes Paket mit Finanzhilfen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro vereinbart. Weitere rund 500 Millionen Euro flossen dem Konzern durch eine Kapitalerhöhung zu. Daran beteiligte sich insbesondere die russische Oligarchenfamilie Mordakov. Der strategische Großaktionär hält nun rund 30% am Unternehmen. Der Bund, der die TUI mit fast 5 Milliarden Euro staatlicher Finanzhilfen vor dem Absturz bewahrte, kann nun mit maximal einem Viertel der Stimmrechte einsteigen. 2 Milliarden Euro, das sind die liquiden Mittel, über die das Unternehmen aktuell verfügt. Planbarkeit ist so eine Sache in diesen Tagen. Doch DSW-Analyst Alexander Fittinghoff sieht die Talsohle durchschritten.
Das eine zeigt sich, dass man durchaus stark schon an die Kosten herangegangen ist bei der TUI. Man hat das Thema Boeing im letzten Jahr abfrühstücken können und man ist in Gesprächen mit den Mitarbeitern der TUI, um da auch zu einer Reduzierung der Kosten zu kommen.
Firmenchef Fritz Jussen stützt seinen Optimismus insbesondere auf den zügigen Impfverlauf im wichtigen TUI-Markt Großbritannien. Bis Anfang Mai sollen alle Ü50-jährigen Briten ein Impfangebot erhalten. Bis Mitte Juli will man Herdenimmunität erreichen. Jussen rechnet fest mit unmittelbaren Nachholeffekten. Der TUI-Chef erwartet, dass die Kunden auch in diesem Jahr eher kurzfristig und deutlich später ihren Sommerurlaub buchen und dabei durchaus bereit sind, mehr für ihre Ferien in gepflegten Ressorts mit sicherem Abstand zu zahlen. Das lasse hoffen, dass auch die anderen wichtigen europäischen Länder ihre Impfstrategien nach dem Stolperstart beschleunigen können. Statt Rückkehrer in Quarantäne zu stecken, fordert Jussen für den Übergang mehr verlässliche Schnelltests. Doch DSW-Analyst Fittinghoff hat noch Fragen.
In Deutschlands große Fragezeichen ist die Impfung, ob man da besser, schneller vorankommt, als es sich jetzt in den letzten Wochen dargestellt hat. Und das große Fragezeichen ist auch, lässt die Politik die Schnelltests zu. Als Eintrittsvoraussetzung in das Flugzeug, dass man seine Destination erreichen kann, und zwar unabhängig von der Frage, ob man denn schon geimpft ist oder nicht.
Die neue Reisefreiheit müsste eben rechtzeitig kommen, um der Marge durch eine verlängerte Sommersaison aufzuhelfen.
Aus Hannover war das unser Landeskorrespondent Alexander Budde. Wenn Friseursalons geschlossen sind, dann wird eben zu Hause geschnitten und gefärbt. Es gibt Berichte, wonach hier gerade besonders häufig an der Steuer vorbeigearbeitet wird. Wie sich die illegale Beschäftigung sonst im Pandemiejahr im vergangenen Jahr entwickelt hat, dazu hat sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute geäußert und Theo Gers hat zugehört.
Weniger Prüfungen, dafür aber mehr Treffer. Trotz der Einschränkungen durch Corona hat der Zoll im letzten Jahr größere Erfolge im Kampf gegen die Schwarzarbeit erzielt als 2019. Das lag auch an neuen Prüfschwerpunkten, etwa in der Fleischindustrie oder bei den Paketdiensten. Hier gab es gezielt mehr Kontrollen, nachdem Gaststätten, Friseure oder auch der Messebau wegen der Lockdowns über längere Phasen ohnehin geschlossen waren. Finanzminister Olaf Scholz:
Der Zoll hat schnell auf die Pandemie reagiert und neue Schwerpunkte gesetzt. Unter anderem im boomenden Bereich der Logistik und Paketdienstleistungen. Die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit läuft bei Wind und Wetter, also auch heute.
Diese Umorientierung hat sich aber schon letztes Jahr für den Fiskus gelohnt. 10.000 unangemeldete Vorortprüfungen weniger, dafür aber eine aufgedeckte Schadenssumme, die um 8% auf 816 Millionen Euro stieg. Dazu kamen 66 Millionen Euro an aufgedeckten Steuerschäden. Auch das ein deutliches Plus, resümiert ein zufriedener Finanzminister.
Das beweist, trotz der erschwerten Bedingungen geht der Zoll mit voller Härte gegen Schwarzarbeit und organisierte Kriminalität vor. Das sind gute Nachrichten für Beschäftigte und alle Unternehmen, die sich an die Regeln halten.
Für die, die das nicht tun und dabei vom Zoll erwischt werden, wird es dagegen unangenehm. 105.000 Strafverfahren und 57.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eröffnet. Auch die Gerichte waren nicht untätig. Wegen Schwarzarbeit verhängten sie im letzten Jahr insgesamt 1.827 Jahre an Freiheitsstrafen.
Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Vor fast 3 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht die bisher geltende Grundsteuerregelung für verfassungswidrig erklärt und der Bund musste daraufhin die Steuer neu regeln. Das hat er gemacht, allerdings dürfen die Länder davon abweichen und als erstes hat das Bundesland Baden-Württemberg das für sich genutzt und sich für das Bodenwertmodell entschieden. Was das heißt und wie die Reaktionen darauf sind, das berichtet Katharina Thoms.
Die Grundsteuer zahlt, wer Immobilien besitzt, aber auch wer in einer Mietwohnung lebt. Der Vermieter legt sie in der Regel um. Sie taucht dann auf in der Betriebskostenabrechnung. Bisher hat sich die Grundsteuer errechnet aus längst überholten Werten. Mit dem neuen Grundsteuergesetz gilt in Baden-Württemberg, es ist egal, ob ein Haus auf dem Grundstück steht oder nicht. Für die Berechnung ist dann nur noch wichtig die Größe des Grundstücks und der Bodenrichtwert. Er sagt aus, wie viel ist der Grund und Boden wert, da wo ich wohne oder ein Grundstück besitze. Das sei deutlich weniger bürokratisch, sagt Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann von den Grünen.
Wir setzen auf Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit. Beides ist die Grundlage für dieses Gesetz.
5,6 Millionen Grundstücke müssen deshalb in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren neu berechnet werden. Damit werde es für Mieterinnen und Mieter günstiger, meint der Mieterbund.
Wenn 10 Familien dort wohnen, dann verteilt sich die Steuer auf diese 10 Haushalte. Wenn nur eine Familie dort wohnt, zahlt eine Familie die gesamte Steuer. Dies bedeutet, dass es für den Bodenbesitzer einen Anreiz gibt, etwas dichter zu bauen,
sagt Rolf Gassmann vom Mieterbund Baden-Württemberg. Auch Umweltverbände hatten sich in der Debatte deshalb stark gemacht für ein Bodenwertmodell. Klar ist aber auch, für einige wird es teurer werden, das zeigen erste Modellrechnungen. Der Bund der Steuerzahler kritisiert das. Ihr Vorsitzender in Baden-Württemberg, Zenon Bilanjuk.
Wir haben normale Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, die bis zum 6-fachen belastet werden. Und in letzter Zeit gewinnen wir aber auch immer mehr Erkenntnisse, dass auch große Wohnblöcke, zum Beispiel in Stuttgart, wo der Bodenrichtwert hoch ist, die in den 50er Jahren auf sehr großen Flächen gebaut worden sind, auch die zusätzliche Belastung erfahren.
Aber das sei ja auch das Ziel der Reform gewesen, sagt eine Sprecherin des Städtetags, weil gerade Grundstücke mit älteren Häusern bisher privilegiert besteuert worden seien. Wer bisher zu wenig gezahlt habe, wird jetzt eben mehr zahlen. Wie viel das am Ende sein wird, könne man aber jetzt noch nicht sagen, so die Finanzministerin.
Rechenbeispiele mit einzelnen Einfamilienhäusern, die sind daher unseriös, weil sie ja in der Regel mit dem jetzigen Hebesatz berechnet worden sind.
Der Hebesatz, ein wichtiges Instrument von Städten und Gemeinden, wenn die Grundsteuer berechnet wird. Ein Prozentsatz, den sie für sich allein festlegen. Der Grundsteuerbetrag wird dabei multipliziert mit diesem Prozentsatz. Das sind mal 520%, wie in Stuttgart, der höchste Hebesatz im ganzen Bundesland, oder nur 290%, wie im kleinen schwäbischen Bietigheim-Bissingen. Der Mieterbund sieht in der neuen Steuer eher Chancen als Gefahren.
Es gibt einen Anreiz zur Bebauung. Es ist nicht mehr interessant für den Bodeneigentümer, den Boden zu horten, weil er eben einen erheblichen Betrag an Grundsteuer dann bezahlen muss.
Und Bodenspekulation lohne sich nicht mehr, das ist die Hoffnung. Der Steuerzahlerbund glaubt nicht daran. Er sieht dagegen noch ein viel grundsätzlicheres Problem.
Es gibt einen verfassungsrechtlichen Grundsatz, der heißt: Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich besteuert werden. Und das ist hier nicht der Fall.
Bilaniuk bezieht sich auf ein Gutachten, das der Steuerzahlerbund in Auftrag gegeben hat. Es besagt, wenn die Häuser selbst gar nicht einberechnet werden in die Grundsteuer, dann sei das verfassungswidrig.
Sie haben ein älteres, kleines Häuschen aus den 50er Jahren und nebenan eine große, großzügige Villa. Das heißt, der gleiche Bodenrichtwert gilt dort und die Grundstücke sind gleich. Und obwohl von der Wertigkeit beide Immobilien unterschiedlich sind, werden sie gleich besteuert.
Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat nach monatelangen Erörterungen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Der Steuerzahlerbund überlegt trotzdem, in Karlsruhe zu klagen. Das geht aber frühestens 2025, wenn die ersten Grundsteuerbescheide verschickt werden.
Baden-Württemberg setzt auf das Bodenwertmodell bei der Grundsteuer. Sollten Geschäfte und Friseure wieder öffnen? Morgen beraten Bund und Länder. Die Diskussion darüber, die ist schon in vollem Gange. Die Lockerungsdebatte ist ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft einen Blick in die Nachbarländer, in denen die Corona-Regeln gelockert werden. In Österreich öffnen die Friseure. In Frankreich herrscht Andrang auf den Champs-Élysées. In Belgien könnten bald sogar Kinos die Popcornmaschinen wieder anschmeißen. Kann dann nicht auch Deutschland den Lockdown ein bisschen lockern? Den Königsweg, so viel steht fest, hat keines dieser derzeit mutigeren Länder gefunden. Lernen kann Deutschland trotzdem von ihnen. Österreich und Frankreich ermöglichen den Bürgern kostenlose, einfach zugängliche Tests. Das schafft zumindest die Grundlage, um bald über Öffnungen zu reden. Das Handelsblatt befasst sich mit dem Corona-Hilfspaket, mit dem der neue US-Präsident Biden der amerikanischen Wirtschaft auf die Beine helfen will. So gefährlich Bidens Konjunkturpaket ökonomisch ist, so riskant ist es auch politisch. Der Widerstand gegen das staatliche Konjunkturfeuerwerk auf Pump bietet den zerstrittenen Republikanern die Chance, sich unter dem Banner konservativer Finanzpolitik wieder zu einen und neu zu formieren. Dabei geht es durchaus nicht nur um den Streit über Defizite und Schulden. Für die Republikaner ist dies auch ein ideologischer Kampf gegen einen allzu mächtigen Staat, der schon einmal erst zur Gründung der Tea Party-Bewegung und dann zu Trump geführt hat. Die Süddeutsche Zeitung schreibt zum Steuerparadies Luxemburg: Steueroasen trocken zu legen ist sicher anstrengend. Gesetze müssen geändert, wahrscheinlich Gerichtsverfahren geführt werden. Die Weltgemeinschaft müsste jenen Ländern, die Drittweltstaaten wären, wenn sie sich nicht auf Briefkastenfirmen spezialisiert hätten, ein Angebot machen, ein Aussteigerprogramm sozusagen. Das würde dauern, aber es würde sich lohnen für eine große Sache in einem Wort: Gerechtigkeit.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Schneechaos auf der Autobahn bei Bielefeld, wo viele seit der Nacht in ihren Autos festsitzen. Die aktuelle Lage klären wir gleich in Deutschland heute um 14:50, dann mit Ute Reckers im Studio. Das war Wirtschaft am Mittag, mehr aus der Wirtschaftsredaktion um 17:05 Uhr. Mein Name ist Sina Fröndrich.